Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich euch vorbereiten auf das Jahr 2025. Und zwar ganz konkret auf die ersten Handelstage. Das wird in unserem Fall, das sieht ziemlich arbeitnehmerfreundlich aus, der Donnerstag sein, der 2. Januar, Freitag, 3. Januar. Und dann am 6. Januar ist der Montag, Heilige Drei Könige, ist aber kein Börsenfeiertag. An diesen Tagen könnte es bereits deutliche Reaktionen in einigen Aktien geben. Welche? Genau darum geht es heute. Legen wir los. So, wir wollen also schon im November darüber sprechen, was im Januar 2025 alles passieren könnte. Aber einerseits ist Vorbereitung bekanntermaßen das halbe Leben und andererseits, gerade im Dezember fliegt doch dann die Zeit. Keiner hat mehr irgendwie die Ruhe, sich geordnet Gedanken zu machen, geschweige denn irgendwelche Listen mit Aktien zu erstellen. Da sind Weihnachtsfeiern auf der einen Seite und muss man sich irgendwie auf dem Punschmarkt treffen. Dann gibt es ja auch noch Familien, in denen Geschenke gekauft werden müssen. Und all das macht den Dezember gefühlt zu einem stressigen Monat. Da ich kein ganz großer Fan von Weihnachtsfeiern bin, schunkeln ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ich wüsste auch gar nicht, mit wem ich jetzt hier betriebliche Weihnachtsfeiern, also eine haben wir natürlich, wie jedes Jahr. Wer also möchte, sieht mich für anderthalb Stunden in Würzburg auf dem Weihnachtsmarkt am 13. Dezember. Gott, oh Gott, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Also, wir sind da auch nur eine Stunde oder anderthalb und dann gehen wir irgendwo was essen und anschließend natürlich wird die Stadt aber sowas von unsicher gemacht. So, davon mal abgesehen gibt es eigentlich nur noch einen Tag, bis dann das Weihnachtsfest kommt, was in diesem Fall für mich ein Willkommnis ist, weil ich mich da in etwas wärmere Gefilde dann verabschieden werde. Verabschieden aber nur geografisch betrachtet. Ich ziehe hier voll durch mit Podcasts, Videos und so weiter und so fort. Es gibt nur noch einen Tag vorher, der mich interessiert, das ist der 21. Dezember. Das ist dieses Jahr ein Samstag. Um 10.19 Uhr ist nämlich Wintersonnenwende. Damit ist die längste Nacht und der kürzeste Tag des Jahres gemeint. Ab da geht's wieder aufwärts, quasi Frühling. Und das wiederum ist die schönste Zeit des Jahres. Dauert dann nur noch endlos lange 5 Monate. Also, deswegen also schon heute eine Vorbereitung. Und zwar, die Einordnung ist notwendig für diejenigen, die sich hin und wieder auch als aktive Anleger an der Börse bemühen, verdingen, was auch immer. Für einen langfristigen Investor spielt es keine Rolle, weil der langfristige Investor einfach investiert bleibt. Aber selbst für den könnte es gerade dann spannend werden, wenn er zumindest den Ansatz hat, antizyklisch tätig zu werden. Er wird also merken, dass er in bestimmten Branchen, ich möchte eine heute hervorheben, momentan häufig das Gefühl hatte, na, hier komme ich aber günstig zum Zuge. Und das könnte sich ändern im Jahr 2025. Wir haben das im Übrigen am vergangenen Sonntag auch schon im By the Dip Podcast besprochen und anschließend auch nochmal in der App. Die ist absolut kostenlos. Wir sind geradezu überwältigt von dem Erfolg. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. 12, 13, 14.000, die sich das innerhalb von 2 Wochen runtergeladen haben. Und noch verrückter ist, dass ein Großteil derer, die sich dazu entschieden haben, auch noch happy sind mit der App. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aber gerne ausprobieren möchtet, dann findet ihr den Link in den Shownotes. So, worum geht es? Es geht darum, dass zum Ausklang eines Jahres wir häufig die sogenannte und viel zitierte Jahresendrallye sehen. Nun muss man sagen, dass gerade in starken Jahren solche Jahresendrallyes besonders häufig auftauchen und ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht wenige Jahresendrallyes gibt, die Mitte des Dezembers dann schon enden. Das liegt daran, dass in starken Jahren dann natürlich auch die Investoren, die am Ende des Tages einen oder am Ende des Jahres vielmehr einen Schlussstrich ziehen müssen und sagen, guck mal hier, das ist meine Jahresbilanz, die wollen es dann nicht unbedingt bis auf den letzten Tag rausquetschen. Und wenn sie dann mit ihrer Bilanz zufrieden sind, und das werden in diesem Jahr einige sein, dann zieht man halt einen Schlussstrich. Sprich, man realisiert dann auch Gewinne. Und das passiert oft schon ein, zwei Wochen, bevor die Bücher dann offiziell geschlossen werden. Darauf weise ich nur hin, das muss nicht so sein und das ist auch nicht das Phänomen, um das es mir heute geht. Worum es mir geht, ist, dass gerade in relativ starken Jahren diese Jahresendrallye sich dann auf die Werte, Sektoren, Branchen konzentriert, die schon das ganze Jahr gelaufen sind. Dieses Phänomen wird hin und wieder auch als Momentum-Effekt oder als Window-Dressing bezeichnet. Momentumhandel heißt einfach nur, dass Anleger, insbesondere auch institutionelle Investoren, viel mehr als private Investoren, die allzu häufig Antizyklik herausfordern geradezu und sagen, das ist eine schöne Turnaround-Chance. Aber wie wir hier schon häufig besprochen haben, Turnaround kann ein kleiner Teil des Depots sein, sollte aber nicht der überwiegende Teil sein. Also, diese Investoren bevorzugen dann die Aktien, die bereits eine starke Performance gezeigt haben. Und die Annahme dahinter ist einfach, dass sich diese Werte in diesem Jahr, in dieser Stimmung bewährt haben und deswegen ihren positiven Lauf fortsetzen. Und das ist dann wiederum auch so ein psychologischer Effekt, weil ganz viele wissen, ich spreche ja jetzt auch hier darüber, dass das so ist, setzen sie dann weiter auf diese Aktien. Oft auch genannt Window Dressing, das rührt dann daher, dass Fondsmanager dazu neigen, ihre Portfolios gegen Jahresende optisch aufzuhübschen. Man muss ganz klar sagen, dieser Effekt hat nachgelassen und er findet sich, wenn, dann auch überwiegend in kleineren Nebenwerten. Selten in einer Nvidia, Microsoft oder Aktien, bei denen klar ist, dass selbst die größten Fonds den Handel, wenn, dann für wenige Minuten nur beeinflussen. Man kauft dann, beziehungsweise die Fondsmanager kaufen gezielt die Aktien, die gut gelaufen sind, um sie dann in den Jahresberichten präsentieren zu können. Und dadurch erscheinen sie, das ist der Gedanke, den Kunden gegenüber kompetenter und risikobewusster. Und das kann dann alles die Nachfrage nach diesen Gewinneraktien noch weiter verstärken. Ich hoffe einfach, und ich bin mir bei denjenigen, die hier zuhören, auch sehr sicher, sie schauen sich schlicht die Rendite an. Ich habe mich nur hin und wieder dazu verleiten lassen, dann das aktive Fondsmanagement irgendwie schlecht zu reden. Warum auch? Am Ende steht eine Rendite drunter. Und wenn es nur um die Rendite geht, es gibt ja auch andere Services oder Dienstleistungen, wo es noch darüber hinausgeht, ja, wenn dann gewisse aktiv gemanagte Fonds ETFs schlagen hinsichtlich der Performance oder vielleicht sogar eine Nische anbieten, die durch ETFs gar nicht abgedeckt wird, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, auch jemanden dafür zu bezahlen, dass er die Auswahl der Aktien dort vornimmt. So, das alles ist also gewissermaßen auch ein psychologischer Effekt, weil Privatanleger gerade in solchen Phasen gelernt haben, Mensch, ich setze auf die Aktien, die gut gelaufen sind. Das war im Übrigen eine schwere Geburt, das war nicht immer so. Das ist aber ein separater Podcast, in dem ich darauf hinweise, dass früher Privatanleger dieses Turnaround-Gen noch viel stärker in sich getragen haben. Das hängt auch damit zusammen, dass heute allgemein die Finanzbildung auch im Bereich der Börse besser ist. Und ein letzter Punkt, der bei uns keine Rolle spielt, der aber beim dominierenden US-Aktienmarkt eine Rolle spielt, sind die steuerlichen Aspekte. Zum Teil, ich bin kein Steuerberater, deswegen weise ich nur darauf hin, sich darüber Gedanken zu machen, kann durchaus sinnvoll sein. In den USA ist es klar, verlustreiche Aktien verkaufen, um die Steuerverluste zu realisieren. Und die Gewinneraktien bleiben dann oft im Depot oder sie werden nachgekauft, da sie ja gar keine zusätzliche Belastung verursachen, beziehungsweise ihr Verkauf dann erst zu einer Steuer führen würde. Hinsichtlich der Abgeltungssteuer kann man darauf natürlich auch schauen. Es ist bei uns aber einfach nicht so relevant, weil wir ja vortragen. Das heißt, die Amerikaner müssen dann in ihrer Steuererklärung das mit angeben. Bei uns werden Aktienverluste oder Gewinne ja vorgetragen. Aber es soll den Steuertrick geben und ich weise nochmal darauf hin, ich bin kein Steuerberater, schaut euch immer die aktuelle Gesetzgebung an oder fragt im Zweifelsfall genau nach. Wenn man in einer Aktie, die man langfristig besitzt, einiges an Verlusten angehäuft hat, dann kann man natürlich diese Verluste realisieren und nach einer gewissen sittlichen Frist kann man die Aktie dann zurückkaufen. Dann hat man ja das Können, da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen, deswegen weise ich darauf hin, dass das hier nur ein ganz subjektiver Gedanke ist. Das können vielleicht im sicheren Fall einige Tage sein. Dann hat man den Verlust mal realisiert. Das heißt, man kann ihn mit zukünftigen Gewinnen verrechnen. Und wenn die Aktie dann weiter steigt, dann hat man quasi doppelt profitiert. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man auch im Laufe der Zeit überhaupt Gewinne realisiert, die man dann mit diesen Verlusten verrechnen kann. Denn, wie wir wissen, diese Verluste und Gewinne können nur miteinander verrechnet werden und nicht mit anderen gewerblichen Tätigkeiten, zumindest nicht bei einem normalen Privatanleger. So, es gibt natürlich die Gegenseite genau dieses Gedankens. Also, wenn Aktien, die das ganze Jahr über besonders gut gelaufen sind, zum Jahresende noch besser laufen oder weiterhin gut laufen, und ich glaube, das wird in diesem Jahr erkennbar sein, dann bedeutet es natürlich auch, dass Aktien, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, dass die dann zum Jahresausklang nochmal schwächer tendieren, um sich dann zu erholen. Und das ist der sogenannte Januar-Effekt. Ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich im letzten Jahr auch besprochen und er hat sich in einigen Branchen, das lässt sich wahrscheinlich in einem Video besser darstellen, für den Moment könnt ihr es mir vielleicht, wenn ihr mögt, einfach glauben, hat sich sogar recht ausgeprägt gezeigt. Es war ein verrückter, also sowieso ein verrücktes Jahr, aber es ist noch ein bisschen früh für ein Resümee. Wenn wir alle mal überlegen, was hat man für dieses Jahr eigentlich erwartet? Was haben auch Analysten der Börse zugetraut? Und wenn man dann schaut, was tatsächlich passiert ist, dann blicke ich ein bisschen egozentrisch darauf zurück, dass ich mit meinen bullischen Jahresausblicken immer noch nicht bullisch genug war. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Jahresausblicke 2025 ausfallen werden. So, Januar-Effekt ist das Phänomen an der Börse, insbesondere bei kleineren Aktien, dass diese Aktien im Januar überdurchschnittlich stark steigen, aus genau den gleichen Faktoren oder Gründen, die ich euch gerade genannt habe, aus dem Windowdressing. Also die steuerliche Optimierung ist sicherlich als erstes hier zu nennen. Zum Jahresende verkaufen die Investoren die verlustreichen Aktien, um die steuerlichen Vorteile zu nutzen, eben die Verrechnung von Verlusten. Sie wollen sie aber eigentlich wieder haben. Und für die Amerikaner bedeutet das, die können dann nicht nach ein paar Tagen wieder kaufen, sondern erst ab dem ersten Handelstag. Sehr, sehr gut zu erkennen, gerade im Nebenwertebereich und bei einigen kleineren, sehr spekulativen Aktien. Darüber hinaus gibt es diesen Januar-Effekt verstärkt auch noch durch den Neubeginn des Jahres und den damit verbundenen Kapitalzufluss. Das ist mittlerweile, weil ich glaube, so eine große Rolle spielen Jahresboni jetzt da auch nicht. Das war etwas, was in der Wall Street sicherlich eine größere Rolle gespielt hat. Das ist aber immer noch ein Effekt, der zumindest mal psychologisch zu beobachten ist. Also neues Jahr, neues Glück, was auch immer. Ob es psychologisch ist oder fundamental begründet, ist im Übrigen am Ende den Kursen vollkommen egal, solange jemand auf den Kaufknopf drückt. Und besonders kleine Unternehmen, also Small Caps, profitieren von diesem Januar-Effekt. Und unter diesem Aspekt, und nehmt jetzt ruhig mal den Gedanken der kleinen Unternehmen raus, unter diesem Aspekt könnte ich mir vorstellen, weil es in diesem Jahr so klar Gewinner gab, aber auch Verlierer, dass dieser Effekt für uns ein relevanter sein wird, wenn es, wie gesagt, um aktive Anlage geht. Wenn wir uns mal die deutschen Unternehmen anschauen würden, bei denen man jetzt, naja, zumindest mal erahnen könnte, dass die wohl kaum in einer Jahresendrallye dann übermäßig gekauft werden, aber vielleicht am Anfang des Jahres aus dem DAX, müsste man sicherlich Bayer und VW nennen, und bitte, beides sind für mich keine Kaufkandidaten. Wahrscheinlich werde ich das auch nicht machen, wenn wir über den MDAX sprechen, den ich als ganz interessanten Kandidaten für 2025 erachte, könnte man vielleicht nennen eine United Internet. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, United Internet, Bayer, VW, das ist alles fundamental, für mich nicht so interessant. Wir sprechen ja auch nicht über das langfristige Investieren. Wir sprechen über einen Effekt, der im Laufe des Januars stattfindet. Wir sprechen dann also nicht von Kapitalverdopplung. Man hat durchaus in Nebenwerten schon gesehen, dass sie wirklich klar sichtbar 20-30% gestiegen sind. Da würde ich aber eher am US-Aktienmarkt screenen. Also ehemalige Hotstocks, die jetzt schon lange auf der Verliererliste stehen, bei denen man aber dann diesen verstärkenden Effekt im Dezember sieht. Das sind oft die Rebound-Kandidaten dann für den Januar. Fast etwas Spannendere, denn das andere, habe ich Spannendere gesagt? Also das etwas für mich Interessantere ist es, auf den ganzen Sektor zu schauen. Und das könnte auch für einen langfristigen Investor interessant sein. Das andere erfordert doch relativ viel Screening-Tätigkeit. Und ein oder zwei Werte werde ich gegebenenfalls, das schon mal an dieser Stelle, viele von euch sind ja dabei, deswegen sage ich euch das jetzt, mit den Lesern der Renditespezialisten im Lars-Erichsen-Depot umsetzen, aber sicherlich auch nur in Maßen. Das ist recht aufwendig, diese Märkte dann alle durchzugehen und vor allen Dingen auch zu unterscheiden. Es gibt ja auch fundamentale Gründe dafür, dass Aktien abverkauft werden. Wenn also nach schlechten Earnings, davon haben wir ja doch auch ein paar gesehen in diesem Jahr, die Aktien dann abschmiert, dann sind es eben berechtigte Kursverluste. Es geht mir dann eher um eine Verstärkung dieses Effekts, der dann oft am Jahresende zurückgenommen wird. Also das ist nicht ganz einfach, macht aber Spaß, sich damit zu beschäftigen, wenn man Lust auf Börse hat. Ein ganzer Sektor, der, glaube ich, zumindest mal ein relativ guter Performer im Jahr 2025 sein könnte, ist der Sektor Healthcare. Also im Podcast das TH Health auszusprechen, ist noch schwieriger als in echt. Also das Gesundheitswesen. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Werten, die langfristig ziemlich gute Investorenwerte sind, die aber in den letzten Wochen und Monaten unter Druck geraten sind. Insbesondere hat sich dieser Druck nochmal verschärft nach der Wahl von Donald Trump, weil, und ihr kennt sicherlich die Nachrichten, ja, Donald Trump ist im Wahlkampf rausgegangen und hat gesagt, die müssen Medizin für alle bezahlbar machen.
Some of Donald Trump's top healthcare positions are to repeal and replace the Affordable Care Act. He also wants to lower healthcare insurance premiums, but doesn't have details on how he'd do that. He has been silent on protecting Medicaid, and he also wants to institute an anti-vaccine mandate for public schools.
Was man eben so im Wahlkampf sagt, das wäre wirklich das erste Mal, dass man Pharma, wenn jemand eine echte Lobbyarmee hat. Und man darf den Pharmasektor unter dem Aspekt gerne kritisch betrachten. Aber wenn einer weiß, wohin Kapital fließen muss, damit das Geschäft auch in Zukunft weiter gut läuft, dann ist es Pharma. Da bin ich mir ganz sicher. Und nichts, mal ganz abgesehen davon, haben wir hier einfach eine geografische Entwicklung. Es ist sehr absehbar, dass Pharma, und dann meine ich jetzt mal die ganze Branche, auch in den nächsten Jahren gutes Geld verdienen wird. Pharma plus Healthcare, das wird teilweise noch unterschieden. Ich glaube, ihr wisst aber, worauf es mir ankommt. Der Biotech-Sektor, der hat es meines Erachtens über die Maßen hart erwischt. Dann kam also RFK und es hieß ja, der ist Impfskeptiker. Okay, dann drücken wir bei allem, was Biotech ist, mal richtig auf den Verkaufsknopf.
People ought to have choice and that choice ought to be informed by the best information. So I'm going to make sure scientific safety studies and efficacies are out there and people can make individual assessments about whether that product is going to be good for them.
Auch ein Rebound-Kandidat aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, auch wenn wir über die großen Werte sprechen, eine Eli Lilly ist deutlich vom Hoch zurückgekommen, eine Johnson & Johnson, eine Novo Nordisk, Achtung, bin selber investiert im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten. Eine Merck ist deutlich unter Druck geraten. AstraZeneca, das sind alles Aktien. Wenn man sich die langfristigen Trends anschaut, dann sind die ziemlich gut. Wenn man sich die Dividendenhistorie anschaut, dann sind die sogar sehr gut. Und für diese Werte ist es dann wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig, ob sie jetzt am ersten, zweiten oder dritten Handelstag im Januar eine Reaktion zur Oberseite zeigen. Aber wenn hier in den ausgewählten Aktien, man kann hier selbstverständlich auch auf ETFs setzen, es gibt mehrere, wenn man hier in den nächsten Wochen noch die Chance erhält, durch zusätzlichen Druck, ich mag es dann wirklich gern, wenn sichtbar nochmal Schwäche kommt, dann ist das für mich eine Kaufgelegenheit. Sowohl für langfristige Investoren, als auch in dem Sinne, dass man da auf einen Rebound spekulieren kann. Der Januar-Effekt also. Das war's für heute. Wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.